Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Eigentlich ist es doch die Höhe, wie schnell wir Menschen unsere Helden von gestern heute fallen lassen können, wie postwendend wir unsere Zeitgenossen von den Sockeln stürzen, auf die wir sie selbst erst gestellt haben. Mit untrüglichem Gespür suchen und finden wir den Makel an ihrer perfekten Oberfläche, für deren glänzende Politur wir doch in Wahrheit eigentlich selbstverantwortlich zeichnen. Auch dieser allzu menschliche Zug ist in diesen Tagen wieder zu beobachten. Der schon zum künftigen Kanzler stilisierte Virologe wird plötzlich zum Verursacher des Suizids eines hessischen Ministers. Und Politiker, die eben noch als konsequente Krisenmanager gefeiert wurden, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie ein ganzes Land in Schutzhaft nehmen. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Woche im Kirchenjahr als die Karwoche, die dieses Phänomen so erschreckend deutlich abbildet, indem sie uns die Menschlichkeit Gottes und die Unmenschlichkeit von Menschen vor Augen führt. Am Palmsonntag wird Jesus noch begeistert von seinen Mitmenschen, als der neue König und Hoffnungsträger in der Hauptstadt Jerusalem empfangen. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Aber am Karfreitag sind aus Mitmenschen Gegenmenschen geworden, die über Jesus krölen, Kreuzige, Kreuzige. Es ist wirklich die Höhe, in welche Tiefen Menschen sinken können. Aber es ist Zeichen einer fast unglaublichen Solidarität, in welche Tiefen sich Gott aus freien Stücken begibt, um allen nahe zu sein, die aus der Tiefe zu ihm rufen müssen. Und es ist ein Segen, dass dieser Sohn Gottes und Sohn der Menschen über alles, was wir als Höhe und Tiefe titulieren, hinausgeht, uns allen zum Heil. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. So wollen wir diesen Gottesdienst zum Palmsonntag feiern, im Namen unseres dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Torheit werden, so sei's doch mir, trotz allen frechen Spottes, die Weisheit Gottes. Hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke.
Dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern.
dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließt.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit.
Und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Gott, deine Hilfe schütze mich.
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Ewiger Gott, du hast damals in Jerusalem deinen Weg mit uns Menschen vollendet. Auch wenn viele dich in deiner Demut und Liebe nicht verstehen, bist du doch der wahre König des Lebens. In dir suchen wir, was wir an uns selber so oft vermissen. Ruhe, die wir selbst nur schwer finden, Liebe, zu der wir aus eigener Kraft nicht kommen, Glauben, der Bestand hat und nicht verloren geht. Wir vertrauen darauf, du kannst unser Leben erneuern und erfüllen. Darum bitten wir dich, rühre unser Herz an und stärke unseren Glauben, damit wir auf deine Hingabe in Liebe antworten und in Demut dir verbunden bleiben. Lass uns in Jesus, dem Mann der Schmerzen, unseren wahren Retter und Heiland erkennen. Dich, unseren Gott, wie du mit uns bist, auch im Leid und alle Tage unseres Lebens bis hin zu deiner großen Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium zum Palmsonntag steht bei Johannes im 12. Kapitel. Ich lese die Verse 12 bis 19. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelenzieher! O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir Grund und Wissen sei. Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herz soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wie viel wert ist eigentlich ein Leben? Wie viel wert ist ein Menschenleben? Ja, natürlich kommt es bei der Antwort auf diese Frage darauf an, wem wir diese Frage stellen. Der volkswirtschaftlich orientierte Statistiker wird das Bruttoinlandsprodukt eines Landes durch die Anzahl der Bruttoinlandsköpfe teilen und in diesen unseren Landen eine mittelwertige Zahl von etwa 50.000 Euro im Jahr aus dem Hut zaubern. Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren käme da immerhin ein Sümmchen von 4 Millionen Euro pro Kopf zustande. Eine irgendwie doch ziemlich beeindruckende Summe, zumindest für einen, der nur statistisches Mittelmaß ist. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Der Feldherr müsste da wissen, ob er nun nach dem Elitesoldaten oder nach dem Kanonenfutter gefragt wird. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Sprechen wir nun vom Wirtschaftsboss, dem genialen Fußballer und der talentierten Sängerin oder nur vom Fließbandarbeiter, dem Rollstuhlfahrer und der Verkäuferin? Und sagen und denken Sie jetzt nicht so schnell, das mache keinen Unterschied, denn die Unterschiede werden schon längst gemacht. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Man könnte natürlich auch argumentieren, der Wert eines Menschenlebens zeigt sich ganz besonders dann, wenn ein Mensch sein Leben verliert. Was zahlt in diesem Fall seine Lebensversicherung? Oder mit welchen Beträgen muss einer, der ein Leben genommen hat, die Schmerzen derjenigen entschädigen, aus deren Mitte dieses Leben von ihm genommen wurde? Ich befürchte, da bewegen wir uns Geld wie grenzwertig weit unterhalb eines lebenslangen Bruttoinlandskopfproduktes. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Verliert es an Wert, wenn es die Allgemeinheit stärker belastet, als sie stärkt? Gewinnt es an Wert, wenn es mehr Zukunft vor sich hat als Vergangenheit hinter sich? Oder hängt nicht sehr viel davon ab, wie sichtbar dieses Menschenleben schon ist? Oder ob es sich noch vor aller Augen verborgen in Statunas Candy befindet? Wie viel wert ist ein Menschenleben? Ist ein guter Indikator nicht für diesen Wert das Maß an öffentlichen Mitwirkungsmöglichkeiten, das diesem Menschenleben gestattet ist? Es ist ja gar nicht so lange her, dass Grundbesitz, Herkunft, Hautfarbe und selbst das Geschlecht entscheidend dafür waren, ob man zum Beispiel bei einer Wahl seine Stimme abgeben oder überhaupt so etwas wie Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen durfte. Und es ist noch weniger lange her, dass sich Menschen anmaßten, darüber bestimmen zu können, wer ein wirklich wertvoller Mensch war und wer als Untermensch ein unwertes Leben führt. Wie viel wert ist ein Menschenleben? In diesen Tagen sind Menschen gezwungen, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und da geht es weniger darum, festzulegen, wer aufgrund seines Berufes nun systemrelevant ist und wer nicht und wer sich deshalb nun in der Ausübung seiner bürgerlichen Freiheitsrechte mehr oder weniger einzuschränken hat. Es geht zurzeit darum, dass Menschen gezwungen sind, zwischen Menschenleben zu werten. Wem lassen wir nun, weil nicht genug für alle da ist, die notwendige ärztliche Versorgung zukommen und wem eben nicht? Damit kommen Menschenwürde und Menschenwert in einen kaum gut zu lösenden Konflikt. Der Deutsche Ethikrat stellt in seiner jüngst erschienenen Ad-hoc-Empfehlung zur Corona-Krise fest: Jedes menschliche Leben genießt den gleichen Schutz. Damit sind nicht nur Differenzierungen etwa aufgrund des Geschlechts oder der ethnischen Herkunft untersagt, auch eine Klassifizierung anhand des Alters, der sozialen Rolle und ihrer angenommenen Wertigkeit oder einer prognostizierten Lebensdauer muss seitens des Staates unterbleiben. Der Staat darf menschliches Leben nicht bewerten und deshalb auch nicht vorschreiben, welches Leben in einer Konfliktsituation vorrangig zu retten ist. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Wo aber der Staat Leben nicht bewerten darf, müssen wohl andere dann die Prioritäten setzen. Und das sind gegenwärtig die Mediziner in den Krankenhäusern. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat darum eine Empfehlung für ärztliches Handeln in Situationen gegeben, die in italienischen Krankenhäusern in den letzten Wochen an der Tagesordnung waren und die hoffentlich bei uns nie eintreten werden. Die Entscheidung eines Arztes, der bei nicht ausreichend vorhandenen lebensrettenden Behandlungskapazitäten diese nutzen darf, soll sich, kurz gefasst und verkürzt dargestellt, am Willen des Patienten und an den Erfolgsaussichten seiner Behandlung im Vergleich zu anderen Patienten, und zwar auch den nicht an Corona Erkrankten, orientieren. Und es wird festgehalten, eine solche wirklich auf allen Ebenen unmenschliche Abwägung zwischen Menschenleben soll auf keinen Fall einer allein treffen müssen. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Liebe Gemeinde, ich glaube, beim Predigtext zum Palmsonntag geht es genau um diese Frage. Zumindest zwischen den Zeilen. Wir hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 1 bis 9.
Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht ein Aufruhr im Volk gebe. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat mein Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.
Vater im Himmel, schenke uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Liebe Gemeinde, 2 Millionen Euro kostet eine Spritze mit Zolgensma, dem zurzeit wohl teuersten Medikament der Welt. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Und doch ist das Mittel sein Geld wert. Ermöglicht es doch Kleinkindern, die an spinaler Muskelatrophie leiden, ein Leben über ihren 2. Geburtstag hinaus. Weil sich der produzierende Schweizer Pharmakonzern der astronomischen Kosten seines Produktes durchaus bewusst ist, weil diese Firma auch finanziell nicht so weich gebetteten todkranken Kindern zum Leben helfen möchte und selbstverständlich auch, weil sie auf die üblichen werbewirksamen Begleiterscheinungen hofft, erhalten in diesem Jahr nun 100 kranke Kinder auf der ganzen Welt das Mittel kostenlos. 2-mal pro Monat wird gelost, wer zu den zukünftig glücklichen Überlebenden gehört. Ja, ein Leben in Gesundheit ist wertvoll und Gesundheit kostet Geld. Manchmal kostet sie sogar noch mehr, als die Krankheit kosten würde. In den vergangenen Jahren konnte man immer wieder hören, welche Geldwerte in einer sehr breiten Grauzone zwischen einer ausgewachsenen Krankheit und einem subjektiven Missbefinden umgesetzt werden und das gar nicht so selten auf Kosten der Allgemeinheit und den auf Solidarität aufbauenden Kranken. Man kann ja durchaus fragen, was soll diese Vergeudung von Milliarden für hippe Salben und Tübchen, für merkwürdige Fläschchen und Tinkturen, für fragwürdige Therapien und esoterische Behandlungen? Sollte man das Geld nicht für diejenigen verwenden, die wirklich krank sind, oder für diejenigen, die immer noch viel zu schlecht für ihren heilvollen Dienst an ihren Mitmenschen bezahlt werden? Sie merken, ich sehe mich da durchaus an der Seite der Unwilligen im Haus des Simons von Bethanien, die da die Frau mit ihrem schweineteuren Salböl anfahren und zurechtstutzen wollen. Verantwortungslose Verschwendung. Es ist aber trotzdem gut, dass Jesus diese ganze Szene wieder zurechtrückt. Nicht Wellness, sondern Begräbnis. Was hier geschieht, ist keine Frage des Abwägen von Gütern, sondern eine Frage von Leben und Tod. Was die Frau für mich getan hat, das hat sie im Vorgriff auf meinen baldigen Tod getan. Jesus nimmt die Frau damit aus der Schusslinie derjenigen heraus, die es zwar gut meinen, aber mit ihrem immer besser Wissen alles schlecht machen. Die Liebestat, der nichts zu teuer erscheint, steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht das sachliche Rechnen, das erst einmal überprüft haben will, ob das, was man gibt, sich auch rechnet. Interessanterweise gibt Jesus ja keiner der beiden Seiten wirklich recht. Jesus rechtfertigt lediglich das Handeln der Frau in dieser ganz konkreten Situation. Der Gegensatz zwischen einer verschwenderischen Liebe, die nicht fragt, was es kostet, und der Frage danach, was ökonomisch und sozial sinnvoll ist, hat sich damit nicht aufgelöst und bleibt bestehen. Ein solcher Gegensatz mag sich dann im schlechtesten Fall in endlosen Streitereien fortsetzen oder aber, wenn es gut geht, in ein fruchtbares Gespräch und in gegenseitigem Anerkennen der Berechtigung der Anliegen auf beiden Seiten münden. Liebe Gemeinde, Liebe rechnet nun mal nicht. Liebe fragt nicht danach, wie viel etwas kostet. Liebe verschwendet sich. Und sie verschwendet sich in den unterschiedlichsten Währungen. Liebe verschwendet sich in Zeit und Geld, in Mut und Verzicht, in Kampf und auch in Demut. Liebe weiß, herzliche Liebe kann zum Beispiel für einen kranken Menschen ebenso wichtig sein wie eine gute medizinische Versorgung. Und liebevolle Zuwendung kann auch für einen armen Menschen mindestens ebenso bedeutend sein, wie der publikumswirksam überreichte Scheck. Das eine schließt das andere aber gerade nicht aus. Die gute medizinische Versorgung hat ihren Preis und menschenwürdige Verhältnisse für die Armen auch. Das war vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Und wo es einen Preis gibt, muss man auch rechnen und abwägen, was sinnvoll, was machbar und was wirklich notwendig und notwendend ist. Es macht darum keinen Sinn, das Rechnen gegen das Lieben auszuspielen. Jesus weist das Vorhaben, den Armen Gutes zu tun, nicht ab. Das soll das tägliche Brot derer sein und bleiben, die zumindest ein wenig mehr als genug haben. Er lenkt aber das Augenmerk auf die aktuelle Situation, auf das, was jetzt gerade dran ist. Und das ist keine Armenspeisung der 5000, sondern seine Salbung zum Begräbnis. Das Bewusstsein dafür ist der Vorsprung der Frau gegenüber ihren Kritikern. Sie ist diejenige, die gerade weiß, um was es geht. Sie hat verstanden, was jetzt dran ist. Sie weiß, was Jesus nun braucht. Sie erkennt in ihrer Liebe, wie wichtig für ihn ist, dass sie ihm glaubt und vertraut und all das, was ihm bald bevorstehen wird, nicht verleugnet oder aus der Realität ausblendet. Und damit kommt sie Jesus sehr nahe. Es ist eine liebevolle Geste, eine Geste der Hingabe, eine Geste, die auf Liebe und Vertrauen basiert. Ich bin mir sicher, wer aus einer solchen Liebe und Hingabe handelt, der wird nicht abstrakt über den Wert eines Menschenlebens philosophieren, sondern zuallererst fragen, was ist jetzt gerade wichtig hier und heute für diese Menschen, für diese eine Person? Was ist jetzt möglich und was nicht? Was kann ich aktuell jetzt gerade tun im Blick auf den oder die Menschen, die meine Nächsten und mir darum wichtig sind? Was ist angesagt, wenn ich auf die schaue, die meine Hilfe und Zuwendung gerade brauchen? Hingabe und Liebe sind ja immer am anderen interessiert und orientiert. Die Frau jedenfalls will, diese unbekannte wie unbenannte Frau in Bethanien will Jesus Gutes tun. Sie kümmert sich um den Mann aus Nazareth, dem vielleicht die Angst vor dem, was da in den nächsten Tagen auf ihn zukommen wird, schon ins Gesicht geschrieben steht. Sie hat aus welchem Grund auch immer den rechten Zeitpunkt gewählt und sie ehrt ihn mit der Salbung wie einen König. Das ist auf jeden Fall nachhaltiger als die salbungsvollen Hochrufe, die Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem zu hören bekam. Ihre Salbung ist Seelsorge im besten Sinn. Ihr Öl füllt nicht den Magen. Es ist Balsam für die Seele des Heilandes. Und Jesus bekommt das zu spüren. Er weiß nun, dass er, der gute Hirte, Menschen an seiner Seite wissen darf, die ihn auf dem Weg nach Golgatha nicht allein lassen werden. Menschen wie diese Frau aus Bethanien, die ihn salbt. Menschen wie Simon von Kyrene, der sein Kreuz tragen wird. Menschen wie seine Mutter und wie der ebenfalls nicht namentlich genannte Jünger, die ihn dann bis zum Kreuz und in den Tod hinein begleiten werden. Ich glaube, liebe Gemeinde, Menschen wie diese Frau von Bethanien helfen uns zu verstehen, wer Jesus für uns sein kann. Sie verkündet denjenigen als Messias, als den Gesalbten Gottes, der in aller Niedrigkeit und Gotterbärmlichkeit ins Leiden und in den Tod geht. Mit ihrem von Herzen kommenden wertvollen Geschenk gesteht sie dem Todgeweihten einen Wert zu, der weit über seinen Tod hinausweist. Für die einen mag das Leben Jesu nur die Überlegung wert sein, wie man sich ihn noch kurz vor dem Fest vom Halse schaffen kann. Die anderen halten es für bedenkenswert, die Armen zu bedenken, ganz im Sinne Jesu. Die Frau verschwendet ihren kostbaren Besitz an dem, der sein Leben ganz bestimmt verschwendet für uns. Wie viel wert ist ein Menschenleben? Als diejenigen, die sich nach dem gekreuzigten und auferstandenen Christinnen und Christen nennen, sollte uns das Leben aller Liebe wert sein. Denn wir dürfen doch glauben, Gott war unser Leben, sein eigenes Leben wert. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern, mit deiner Güte und Gnaden. Die ganze Welt erfreut mich nicht, nach Erden und Himmel frag ich nicht, wenn ich nur dich kann haben. Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, so bist doch du mein Zuversicht, mein Teil und meines Herzens Trost, der mich durch sein Blut hat erlöst. Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr, mein Gott und Herr, in Schanden lass mich nimmermehr.
Wir wollen beten. Herzlich lieb haben wir dich, Herr. Wir halten dir unsere Herzen hin, Jesus Christus. Wir strecken dir unsere Hände entgegen. Wie wollten wir dir entgegengehen? Wie wollten wir mit dir laufen und hineinziehen in deine Stadt, in deine Welt? Aber wir können in diesen Tagen nur mit unseren Herzen zu dir kommen. Nur unsere Sehnsucht ist auf dem Weg zu dir, nur unsere Gebete. Sie sind alles, was wir haben. So beten wir für die Kranken, für die, denen keine Medizin mehr helfen kann, für die, die einsam sterben müssen, für die, die unter der Last dieser Tage zusammenbrechen.
Komm zu ihnen mit deiner Liebe und heile sie. Höre uns.
So beten wir für die Menschen, die in den Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, mit Feuerwachen und Apotheken auf Posten sind, in der Notbetreuung in Kitas und Schulen sich um Kinder kümmern, Supermärkten, Laboren und den Stellen unsere Versorgung sicherstellen und den Ämtern und Gemeinden für Ordnung im Chaos sorgen.
Komm zu ihnen mit deiner Freundlichkeit und behüte sie. Höre uns.
So beten wir für die Menschen, die in der Sorge dieser Tage in Vergessenheit geraten. Für die Flüchtlinge, für die Opfer von häuslicher Gewalt, für die Verwirrten und Missbrauchten, die Hungernden, die Einsamen.
Komm zu ihnen und rette sie. Höre uns.
Wir halten dir unsere Herzen hin und danken dir für den Glauben. Wir danken dir, weil wir zu dir und zueinander gehören. Wir danken dir für die Zeichen der Liebe und Verbundenheit, für die freundlichen Worte, für die Musik. Wir danken dir für dein Wort und deine weltweite Kirche. Wir wollten dir entgegengehen, und hineinziehen mit dir in deine Stadt, in deine Welt. Und wir erleben es, wenn wir nicht mit dir gehen können, gehst du mit uns durch diese Zeit. Heute, in diesen Tagen der Passion und jeden neuen Tag.
Komm zu uns, gehe mit uns, bleibe bei uns. Jesus Christus, höre uns.
So wollen wir nun in der Stille all das, was uns sonst noch bewegt, vor dich bringen. Mit deinen Worten beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So seid nun behütet und bewahrt in Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.